Football O'Clock.
He's at the 30. He's at the 20. He won't give it up. Oh, yeah. 2 seconds on the clock.
Football O'Clock.
Es ist Zeit. Es ist Zeit für American Football. Es ist Zeit natürlich für Win Today Football O'Clock und das zu einer Zeit, wo sehr viele über Training Camps sprechen, wo sehr viele Podcasts sich auch tatsächlich über Training Camp Battles und dergleichen unterhalten, aber nur die wenigsten. Und ja, das ist ein sehr großes Privileg, sich auch mit direkt Involvierten unterhalten dürfen. Das ist bei Football O'Clock natürlich auch weiterhin der Fall. Das ist das erste Training Camp Update, das wir an dieser Stelle bekommen werden. Eines von mehreren, so viel sei schon vorweggenommen. Wir blicken tief ins NFL Training Camp der Arizona Cardinals. Wir blicken auch mitten rein ins Leben und Wirken von Arizona Cardinals Tight End Bernhard Zajkowicz. Und Bernhard, einmal mehr schön, dich an dieser Stelle begrüßen zu dürfen.
Hallo, servus.
Bernhard, hätte man ursprünglich nicht gedacht, dass sich die Zeit ergeben wird, mit dir über Training Camp Football auch sprechen zu dürfen, und es wird gleich mehrfach der Fall sein, dass die erste Instanz, und möchte natürlich auch diesem Winter Day Football O'Clock Motto treu bleiben, dass wir nicht nur echte NFL Insights generieren, sondern eben auch das Ganze mit Niveau und Tiefgang. Das ist mit deiner Wenigkeit definitiv garantiert, dass wir das auch tun können. Jetzt sind die ersten paar Tage Cardinals Camp passé. Am 25. Juli ging es erstmals für Veterans und Rookies in die Facility zum Training Camp. Das ist so das Fazit, und wir zeichnen das am Sonntag auf. Am Montag wird es erscheinen, also Short Turnaround. Was ist das Fazit der ersten 5 Tage?
Für mich persönlich war es ein ganz guter Start ins Trainingscamp. Es war quasi unser Head Coach Jonathan Gannon versucht das Ganze so ein bisschen zu steigern und ist da in direkten Kontakt mit unseren Trainern und Physios und so, und seine Strategie quasi fürs Trainingscamp ist, nicht das Maximum zu machen, einfach nur um das Maximum zu machen, sondern das Ganze mit Kopf zu machen. Und sprich, wir hatten jetzt noch keine Full Padded Practices oder so, und wir hatten Helmet Practices und Spider Practices, was so eine Softshell nennt man es auch, also ist so aus Stoff, ein Schulterpad aus Stoff, sprich quasi genauso der Mittelweg zwischen nur Helmets und Fullpads. Also die Woche war quasi nicht abtasten, aber ja, also noch nicht das Full Go mit Fullpads, aber ja, es war gut, wieder Plays zu laufen, wieder mit allen am Feld zu sein, und wie gesagt, für mich persönlich war's ganz okay die ersten paar Tage.
Wir werden im Laufe der nächsten Wochen auch dieses Camp noch mehr sezieren. Es sind sehr, sehr viele Fragen dahergekommen, die sich an die Camp-Struktur richten, wie das Ganze aufgebaut ist. Da werden wir sicher viel dann auch Licht ins Dunkel bringen können. Möchte das auch kurz mit dir anreißen, weil du das in einer vergangenen Folge von Winter Day Football O'Clock schon mal angesprochen hast, dass der Coaching-Staff High- und Low-Days euch vorgelegt hat und die jetzt auch durchexerziert. Ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, weil wir werden einmal spezifisch in den nächsten Wochen in so einen High-Day eintauchen und wir werden auch in so einen Low-Day eintauchen. Aber was ist so Sinn und Zweck dahinter von einem High- und Low-Day-Scheme, nenne ich es jetzt mal?
Einfach, dass unsere Körper jeden Tag performen können. Also es ist, man kennt diese ganzen Camp-Geschichten, dass man diese Saga, ja, der erste Tag vom Camp, so gut wirst du dich nie wieder fühlen, die ganze Saison und so. Und genau das versucht er halt bisschen zu eliminieren oder rauszuzögern, denke ich, weil wir halt eben Tage haben, wo es mehr mental ist, dafür weniger auf den Beinen oder dem Körper generell. Und dann haben wir Tage, wo es halt einfach nur geht, okay, 1 gegen 1, Football, weißt du, kannst du den wegschieben oder kannst du da das One-on-One gewinnen? Wie schaut das ganze Fullspiel aus, also wirklich footballmäßig dann? Ich denke, das Ganze ist eine schlaue Herangehensweise, vor allem wenn man Sachen lernt und vor allem wenn man mit dem Coaching-Staff gerade neu zum Team kommt, denke ich, macht das ganz viel Sinn, weil die Spieler müssen alle ein neues Scheme lernen. Und es gibt so viele Sachen, auf die man sich einstellen muss untereinander. Und dafür sind diese mentalen Tage, denke ich, ganz gut, um sich eben einzuspielen, Sachen durchzusprechen. Der Speed ist nicht so hoch, sprich, man kann sich sehr auf seine Details konzentrieren. Und natürlich an diesen mentalen Tagen wird auch viel mehr von diesen Details verlangt, als wie an High Days. An High Days, okay, ja, der eine Schritt war nicht ganz so richtig, aber das Play hat trotzdem funktioniert oder das Konzept hat gepasst. Dann wird quasi ein Auge zugedrückt, aber an den Low Days, da muss dann jedes Detail stimmen und da gibt's überhaupt keine Entschuldigungen für Ball Starts oder solche mentalen Errors einfach. Also ich glaube, das ist schlau und ich bin gespannt. Also jetzt ist, wie gesagt, erst erste Woche vorbei, aber ich bin gespannt, wie sich mein Körper dann am Ende anfühlt oder bei den Preseason-Spielen anfühlt. Weil sonst ist es schon so im Camp, wenn dann die Spiele auch kommen, dann bist du einfach schon fatigued und ja, aber du willst halt trotzdem deinen besten Football zeigen in den Spielen dann. Und ja, ich bin gespannt, wie ich mich dann bei den Spielen fühle, ob sich's anders anfühlt oder ob sich's im Endeffekt dann eh gleich anfühlt. Das werden wir sehen, aber ja, finde ich eigentlich ganz, ganz guten Ansatz.
Wir kommen noch zu vielen Neuerungen und wie auch andere Spieler und auch deine Teamkollegen drüber denken bei den Arizona Cardinals. Ist ganz spannend, ich habe schon angesprochen, wir dürfen dieses Gespräch am heutigen Sonntag aufzeichnen. Das ist einer der wenigen Off-Days. Man hört es vielleicht auch, dass wir beide on the road sind. Du logischerweise in der Wüste, meine Wenigkeit auf Dienstreise in Österreich. Nichtsdestotrotz wollen wir das natürlich auch den Fans weiterhin als Special Service bieten. Das wird auch nächste Woche, nachdem wir schon lose darüber gesprochen haben, in dieser Konstellation der Fall sein, dass du weiterhin im Training Camp in Phoenix bist, beziehungsweise in Glendale und ich dann auch on the road. Also sollte es da vielleicht auch audiotechnisch Unterschiede zu normalen Episoden geben, wovon ich nicht ausgebe, weil ein talentierter Staff auch in dieser Hinsicht im Hintergrund arbeitet. Wenn man über Training Camp spricht, dann hört man immer davon, es gibt so viel Competition und diese Camp Battles, die gehen jetzt wirklich ans Eingemachte. Und prinzipiell gibt es diese Competition ja auch schon bei den OTAs und bei den Minicamps und dann auch bei dem Mandatory Minicamp. Das letzte Mal, als wir uns an dieser Stelle hochoffiziell hören durften, ist es vor allem um das Mandatory Minicamp gegangen. Wie sehr und wie viel mehr spürt man diese Competition jetzt im Training Camp im Vergleich zum Beispiel zum Mandatory Minicamp?
Ja, sehr. Generell, die ganze Atmosphäre ist einfach etwas mehr angespannt und jeder weiß, worum es geht und jetzt geht's halt wirklich drum und auch umso mehr, also wenn man Helmets hat, ist die Competition nicht so, wie man Fullpads hat. Also natürlich schon, aber im Kopf nicht, weil man weiß, okay, wenn ein Fullpadded Practice ist und angenommen, man gewinnt einen Block, dann weiß man, dass das mehr zählt, als wenn man einen Block gewinnt, wo man nur Helmets hat, weil es viel mehr Spiel-like ist und einfach realistischer, wie das dann translated ins Spiel. Weil darum geht's eigentlich im Endeffekt. Die Coaches versuchen zu schauen, okay, wer kann die Sachen, die ich im Meeting sag, aufs Feld bringen und dann versuchen sie einzuschätzen, okay, der hat das jetzt im Training so und so gemacht und denke ich, dass der das dann auch im Spiel so machen kann. Will ich den rausstellen oder will ich den anderen lieber für dieses Play rausstellen? Und jeder Spieler weiß natürlich, dass das gerade passiert, dieses Evaluieren, und deshalb will natürlich jeder jedes Play machen und auch jedes Play bekommen. Und das kreiert dann eben diese Competition. Also es ist nicht, jetzt ist Training Camp, jetzt will ich competitive sein, sondern jeder weiß, jetzt ist die Evaluierungsphase, die natürlich auch in den OTAs schon war, aber es war halt einfach nur Helmets in den OTAs, nicht mal Helmets, sorry. Also ja, war halt einfach eine andere Atmosphäre. Und ja, deshalb, das passiert dann so von selber, dass die Leute sich gegenseitig pushen, das kreiert dann eben diese Competition. Und ja, aber das ist auch das Coole am Trainingscamp, finde ich, weil man eben, jeder will einen bestimmten irgendwas erreichen, egal ob es jetzt der Undrafted Rookie ist oder der 9-Year Veteran, und jeder will irgendwas erreichen und zeigen. Und ja, deshalb misst man sich dann halt.
Und das ist auch das Spannende, und das dürfen wir an dieser Stelle auch die nächsten Wochen mitverfolgen. Klein wenig wie in der Schule, wenn man ständig evaluiert wird, das wird an dieser Stelle nur bedingt passieren. Was so ist wie in der Schule, es sind kürzere Einheiten der Wissensvermittlung. Ich glaube, wir durften noch nie unter einer Stunde sprechen, mit Ausnahme des letztwöchigen EM-Spezials zwischen Österreich und Italien, dem Nationalteam-Duell. Diese Training-Camp-Updates werden auch signifikant kürzer werden, weil es natürlich auch um deine Zeit und auch deine Regenerationszeit geht. Also wir werden uns hier heute irgendwo zwischen den 25 und 30 Minuten einfügen. Gibt extrem viele Menschen da draußen, die nach Training Camp Content und auch Cardinals Content lechzen. Und gerade wenn es um die Cardinals geht, und ich werde wirklich dann auch müde, das immer wieder anzuführen, es wird nicht viel von ihnen erwartet. Es gibt nicht viele, die den Cardinals viel zutrauen. Da möchte ich dann auch gleich dazu kommen, aber noch ganz kurz bei den Camp Battles bleiben. Wenn du als jemand, der natürlich mittendrin im Tight End Camp Battle ist, aber trotzdem mal so den Breather bekommst und trotzdem einfach mal zusehen kannst, auf welche Positionsgruppen fokussierst du dich? Wo bist du selber gespannt, wie sich die Competition entwickelt? Schaust du da auf die Wide Receiver, die Safeties, bist du bei den Longsnappern daheim? Wie muss man sich das vorstellen?
Also so wie du Competition beschreibst, denke ich, meinst du, wie sich der Roster verändert? Und ja, das ist sehr schwer. Also das zu beobachten, meine ich, das ist sehr, sehr schwer, zumindest für mich als Spieler. Natürlich weiß man, dass bestimmte Spieler spielen werden und okay, der ist Teil vom Team und der auch. Aber wenn man dann weiter runter geht, ist das sehr schwer zu sagen, weil man nicht genau weiß, was die Coaches denken und schon gar nicht weiß, was das Front Office denkt. Ich kann das nicht mal für meinen Tight End Room sagen, wer jetzt wirklich wo steht. Man weiß nur, okay, der geht mit der zweiten Gruppe, der geht mit der ersten Gruppe, der geht mit der dritten, so und so viele Reps. Aber im Endeffekt wird man da nicht schlau draus, egal wie sehr man sich den Kopf darüber zerbricht. Deshalb, um auf die Frage zurückzukommen, wenn ich gerade auf der Sideline bin, weil der andere drin ist, dann schaut man als Spieler eigentlich nicht mit diesem Auge. Also man schaut nicht, da steht gerade der gegen den. Ich bin gespannt, ob der jetzt einen Schritt in die richtige Richtung macht oder nicht, sondern man schaut halt das Play an, versucht Mental Reps zu nehmen, vor allem seine Position zu beobachten. Okay, wie macht der das? Kann ich da was draus lernen oder würde ich das genauso machen? Und natürlich, wenn irgendein Big Play passiert oder irgendwas passiert, natürlich schaut man zu, oder ich persönlich jetzt, natürlich schaue ich zu, und freue mich, wenn es ein gutes Play für die Offense war, oder freue mich auch für die Defense, wenn sie ein richtig gutes Play machen, aber es ist jetzt nicht in meinem Hinterkopf die ganze Zeit, der hat jetzt gerade einen Fehler gemacht, nicht so gut für ihn. Natürlich, umso länger Camp geht, umso mehr kriegt man ein Bild von den Spielern und weiß, in welchen Situationen sie gut sind und womit sie vielleicht ein bisschen strugglen. Auf sowas achtet man schon, aber eben dieses große Rosterbild, das ist unmöglich für einen Spieler zu durchschauen, und da spielt auch so viel mit. Ich meine, es gab jetzt, glaube ich, diese Story da, gestern oder vorgestern habe ich das auf Social Media gesehen. Ich glaube, es war bei den Green Bay Packers, die jemanden zum Geburtstag gratuliert haben und dann 3 Stunden später wurde er entlassen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass auch da das Front Office oder zumindest die Media Crew nicht wusste, dass der dann entlassen wird. Und das sagt einiges aus über, wie gut man verstehen kann, wo man steht im Team. Und also da verletzt sich, das ist mir die letzten Jahre oft aufgefallen, da verletzt sich dann ein D-Liner, sagen wir mal, und dann müssen sie natürlich einen neuen D-Liner herbringen, weil der eine auf IR geht, sagen wir, und dann kommt ein neuer daher und dann wird auf einmal ein Tight End gecuttet oder ein Running Back, also komplett andere Position, komplett anderer Room, und es trifft dann halt einfach irgendeinen, weil irgendwer weggehen muss, weil man nur 90 Leute haben darf. Also ja, das ist sehr, sehr schwer zu durchschauen. Also wenn ich auf der Sideline bin, dann schaue ich mehr auf den Football und bin in the moment, als wie, dass ich mir Gedanken wie ein GM auf der Sideline mache.
Dann belassen wir es auch dabei. Du darfst ja trotzdem sicher sein, auf den Terminus Technicus Mental Reps werden wir im Laufe unserer Training Camp Updates noch zurückkommen. Möchte aber nochmal zurückgehen auf das, was ich vorher gesagt habe, nämlich, dass den Arizona Cardinals nicht viel zugetraut wird. Und DJ Humphries ist unter anderem von dem Beat Writer Tyler Drake auch darauf angesprochen worden und hat unter anderem gesagt, wir schauen hier nur auf uns einerseits, und ist auch zitiert worden von jenem Tyler Drake mit, nämlich DJ Humphries, der Offensive Lineman, he is seeing a culture shock, not a culture shift. Und für die, die das Englische nicht ganz so mächtig sind, es geht nicht um einen Kulturwechsel, es geht tatsächlich um einen Kulturschock. Ist das für dich auch so, wie, wenn du das jetzt hörst, wie ordnest du das, was DJ Humphries gesagt hat, ein, und wo sind so die großen Unterschiede zwischen dem previous Coaching Staff und dem aktuellen? Nicht nur den Coaching-Staff, auch das General Management. In der Organisation hat sich ja fast alles verändert.
Ja, das ist quasi das ganze neue Haus ist hier quasi. Ich sehe das auch auf jeden Fall. Es ist zwar, also als ich in meinem ersten Jahr hierher gekommen bin, war der Coaching-Staff schon etabliert und das Front Office auch etabliert. Deshalb bin ich quasi in diese Kultur, die da etabliert worden ist, hineingewachsen oder hineingeworfen worden. Deshalb für mich war es so oder so ein bisschen so ein Kulturschock, kann man sagen. Aber für mich war es ja generell eine besondere Situation, weil ich halt noch nie in einem amerikanischen Team gespielt habe, war alles neu, pipapo. Aber ich sehe das auf jeden Fall, also im Vergleich zu den letzten 2 Jahren, wie jetzt Sachen gemacht werden, was für Sachen gepredigt werden, quasi auch vom Head Coach, ist eine sehr andere Schiene. Ich habe es, glaube ich, auch in einer vorigen Folge schon erwähnt, wie er versucht, Sachen beizubringen und wie wichtig es ihm ist, Sachen beizubringen. Das ist mir so noch nicht vorgekommen in der NFL. Es ist in der NFL oft so, okay, ich habe da meine paar Dudes, die will ich schauen, dass sie gesund bleiben bis zur Saison, und dann sollen die ihre Plays machen und dann schauen wir, wie weit wir kommen. Aber bei ihm kommt es mir so vor, als würde er versuchen, erstens das ganze Team zusammenzubringen, weil er versteht, dass jeder von diesen 53 Leuten und auch die Practice-Roster-Leute dann im Endeffekt Teil von diesem Team sind, und ohne jeden Einzelnen geht's einfach nicht. Oder man erreicht halt nicht sein ganzes Potenzial, wenn man ein paar liegen lässt. Und das fällt mir auf, und eben, dass er alle versucht zu coachen. Nicht nur das Team zusammenzubringen, sondern er versucht, alle aufs selbe Level zu bringen. Natürlich, manche haben einfach mehr Talent und manche werden da ein bisschen anders responden. Aber das ist eben die Natur der Dinge. Aber ja, also diese Sache sehe ich auf jeden Fall sehr extrem, und sonst, wie mit uns umgegangen wird, ist recht ähnlich wie zu den letzten Jahren. Also es ist sehr player-friendly, würde ich sagen. Es ist, unsere Schedule ist sehr human. Also ich habe mit anderen Leuten auch geredet, es könnte viel, viel schlimmer, also nicht schlimmer, aber sehr viel härter sein. Also ja, ich denke, er hat das ganz, ganz gut beschrieben, auf typisch DJ.
Es gab da dieser Tage nämlich auch einen wunderbaren Clip, eben, glaube auch auf Tyler Drakes Twitter-Account oder Ex-Account, wie es mittlerweile dann auch offiziell lauten muss, wo sich Jonathan Gannon, Kitrell Clark, den Backup Nickelback, den Sechstrunden-Draft-Pick zur Seite genommen hat und einfach mal eine Dreiviertelminute mit dem die ersten paar Schritte beim Backpedaling, zumindest hat es von außen so gewirkt, dann auch zur Seite genommen hat, um das mit ihm durchzugehen. Zeugt schon auch von diesem Hands-on-Approach und wirklich jeden auch zu coachen, inwieweit sich das über das komplette Training-Camp dann aufrecht erhalten lassen wird. Da wirst du dann auch sicherlich Auskunft geben können. Wenn wir gerade bei den Defensive Backs sind, und das war ja nicht einer der großen dunklen Wolken, aber zumindest ein Fragezeichen über Cardinals Camp, Buda Baker ist im Camp. Einer der absoluten Teamleader, da war zumindest die Gefahr da, dass es ein Holdout geben könnte und Training Camp auftakte, wäre nichts ohne die diversen Camp Holdouts von irgendwelchen Spielern und oder Stars, die unzufrieden mit ihrem Kontrakt sind. Jetzt gab's kein wenig mehr Geld für Buda Baker, ist im Camp, performt auch entsprechend. Wie wichtig ist es für dieses Team, dass sich im, je nachdem, wie man es bezeichnen möchte, aber in jedem Fall Rebuilding-Modus befindet, dass Franchise-Cornerstones wie er im Camp sind, dass sie auch reporten?
Also ich denke, dass der Buda da ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Also der ist ein sehr spezieller Typ von Spieler, der wirklich auch diesen Teamgedanken, die der Jonathan Gannon versucht uns beizubringen, lebt, egal ob er einen guten Rap hat oder einen schlechten Rap hat, versucht er auch, er ist auch so ein Typ, der sich junge Leute hernimmt und sagt, wow, wenn du das bisschen anders gelaufen wärst, dann wär's noch besser geworden, und ja, er lebt einfach in dieser Competition und er will sich einfach beweisen, immer noch. Und ich glaube, allein deshalb ist es schon richtig, richtig gut, ganz abgesehen davon, dass er eben ein natürlicher Leader ist und das wirklich auch will, weil es gibt ja Leute, die spielen zwar richtig gut, aber die wollen dann halt auch nicht so der Verbal Leader sein oder im Mittelpunkt stehen und wirklich die Mannschaft mit sich ziehen, aber er lebt das und er will das, so kommt es mir zumindest vor. Und ja, also ich glaube, es ist ultra wichtig fürs Team. Vor allem, wenn man eben neue Steine hineinwirft und das Puzzle erst so zusammenlegen muss, glaube ich, ist es ultra wichtig, dass man so einen Menschen hat, der das Ganze quasi verbindet.
Nur damit sich die Menschen da draußen auch mal was drunter vorstellen, auch du hattest erst unlängst deinen Geburtstag. Buda Baker ist noch eine kleine Spur älter, als du das bist. Der 27 nimmt sich die Jungen zur Seite. Also wir sprechen wirklich von Menschen in ihren frühen 20ern, während mit 30er wie meine Wenigkeit dann auch versuchen, Sinn aus dem zu machen oder in dem zu sehen, was in der NFL gerade so vorgeht. Also es ist tatsächlich a young people's game. Und gleichzeitig passieren all over the camps, wenn man so will, ganz viele Dinge und leider Gottes, und auch das gehört zum Training Camp wahrscheinlich dazu, wie das Müsli für viele zum Frühstück, Verletzungen. Joe Burrows Wadenverletzung, Ramseys Meniskusverletzung in Miami, die ihn länger als alle das wollten, sidelinen wird. Erste Reports, wenn ich es jetzt richtig wiedergebe, sehen ihn erst im Dezember aufs Feld zurückkehren. Ist natürlich extrem bitter, wenn Leistungsträger und tatsächlich diese Franchise-Cornerstones dann kurz-, mittel- und möglicherweise sogar langfristig ausfallen. Und Training Camp ist einerseits dazu da, um ready zu sein für diesen langen Marathon, wie es die Coaches auch immer nennen. Und andererseits natürlich immer die Gefahr, sich dafür zu verletzen oder dafür gar nicht erst zur Verfügung zu stehen. Wie werden solche Burrow-Verletzungen, solche Ramsey-Verletzungen und was da alles noch kommt, vielleicht sogar noch heute im Laufe des Tages, wie wird das so im Lockerroom wahrgenommen? Also gerade auf Social Media war ja die Burrow-Verletzung ein großes Ding. Wie hast du das miterlebt? Wie spricht man auch im Lockerroom drüber?
Ja, es hört sich blöd an, aber im Camp ist eigentlich wirklich so, dass man sich sehr auf sich selber konzentriert und auf sein eigenes Team. Natürlich, solche Sachen kriegt man mit und dann verliert man kurz ein paar Worte drüber, aber es ist jetzt nicht so, dass man da jetzt irgendwelche tiefen Gespräche anreißt oder sich Sorgen um sich selber macht. Jeder weiß, dass Verletzungen passieren. Natürlich, wenn es eben, wie du sagst, solche Cornerstones, solche wichtigen Menschen für die Teams sind, ist das blöd. Aber ja, es passiert. Wenn es Verletzungen sind, die vermeidbar gewesen wären, dann ist natürlich umso schlimmer. Aber genau da ist eben der Job von den Coaches, uns beizubringen, richtig zu trainieren oder auf uns gegenseitig aufzupassen. Weil wenn es die Coaches nicht geben würde im Training, dann wird das wahrscheinlich ziemlich schnell in ein Football-Match enden mit Full-Tackling und allem drum und dran. Aber ja, Verletzungen passieren, so blöd es auch ist. Da kann man nicht viel dagegen machen. Man hofft nur und klopft auf Holz, dass man sich selber nicht verletzt, aber ja.
Soll auch nicht deine Aufgabe sein, das jetzt an dieser Stelle wirklich weitergehend in die Tiefe zu führen. Was allerdings deine Aufgabe ist, und das kennst du auch aus den zurückliegenden Folgen von Winter Day Football O'Clock, ist Userfragen zu beantworten. Ich habe dieser Tage auf Social Media ausgerufen, die klügste, für meine Begriffe wohlgemerkt, Userfrage werde ich sehr gerne an dich richten. Es sind wahnsinnig viele kluge Fragen von Userinnen und Usern dahergekommen. Musste mich dann wirklich schweren Herzens für eine entscheiden. Die meisten sind paradoxerweise per Direct Message dahergekommen. Also Hörerinnen und Hörer dürfen sich durchaus trauen, die auch öffentlich zu formulieren. Da sind so viele coole Sachen mit dabei. Bitte gerne das auch öffentlich darlegen, damit Menschen sehen, wie viel ihr schon von Football auch versteht. Habe sie mich daran geknüpft, die für meine Begriffe klügste Frage bekommt ein neues, brandneues Football O'Clock T-Shirt zugeschickt. Und dieses T-Shirt wird an den Twitter- oder Ex-User TheGame10294 gehen. Der hat sich nämlich mit dem Quarterback-Play, den Audibles und den Handzeichen auseinandergesetzt und schreibt wortwörtlich, wie schwer ist es, die verschiedenen Handzeichen und oder Audibles von einem Quarterback zu lernen und wie schwer ist es sich dabei, auch auf verschiedene Quarterbacks einzustellen. Schreibt in Klammer, Kyler Murray ist ja noch verletzt, der Mann im Camp, der die First-Team-Raps bekommt, ist Colt McCoy, Backup Clayton Tune, Jeff Driscoll ist im Camp, David Blau, also alles NFL-erfahrene Kräfte, bis auf den Rookie Clayton Tune. Wie schwer ist es für dich auch, sich auf unterschiedliche Quarterbacks einzustellen? Und deren Handzeichen? Und deren Audibles?
Das war die letzten Jahre schwer. Also die letzten Jahre war es ja wirklich so, dass wir fast nur mit Handzeichen oder sehr, sehr viel zumindest mit Handzeichen gespielt haben. Das einzig Verbale war eigentlich zwischen Quarterback und O-Line. Also da war das auf jeden Fall. Da hat man einfach die Unterschiede zwischen den Quarterbacks gelernt oder gesehen und musste sich dann quasi auf seinen Quarterback, mit dem man halt am meisten am Feld war, einstellen. Weil man kann sich eh nur... Man hat keine Meetings, wo jeder Quarterback vorne steht und dann, okay, so mache ich dieses Zeichen, sondern man muss das dann eher am Feld irgendwie checken. Dieses Jahr ist das sehr viel leichter, weil wir halt eine Huddle-Offense sind. Also da kommt dann eben nur das mit den Audibles dazu, aber das ist auch nicht schwer, weil da sagt er dann, jeder hat sicher schon mal gesehen, dieses Alert, Alert oder Can. Also das ist ein Wort und das sagt eigentlich jeder gleich. Was ich schon sagen werde ist, es gibt Unterschiede, wie die Quarterbacks ihren Snap-Count sagen. Manche sind ein bisschen leiser, manche haben ein bisschen einen anderen Rhythmus. Und das ist vor allem, wenn man in der Line, also Dreipunktstand, Hand am Boden, Titan spielt, sehr, sehr wichtig, weil das eine Advantage ist gegenüber dem D-Liner. Also wenn man weiß, okay, wir gehen jetzt auf zwei, und man springt gleich beim zweiten Go los, dann hat man ein bisschen eine Advantage, weil der natürlich reagieren muss und die will man natürlich ausnutzen. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass man den Rhythmus und wie der Quarterback jetzt eben sein Cadence sagt, dass man das halt weiß oder dass man das Gefühl dafür hat, dass man seinen eigenen Vorteil nicht verliert. Aber ja, sonst die letzten Jahre gab es einen großen Unterschied zwischen den Handzeichen. Aber dieses Jahr ist das quasi weg und die Audibles, die sind eigentlich bei jedem gleich, weil es ganz kurze zwei Wörter oder halt ein Handzeichen ist, was aber nicht missverständlich ist, weil wir sonst keine Handzeichen haben. Also ja, das ist eigentlich sehr einfach.
Ich glaube, wer sich bei Handzeichen einlesen möchte und dann auch völlig den Überblick verlieren möchte, wenn ich mich nicht ganz irre, war es Kaelin Kaler von The Athletic, die über die Handzeichen und deren Signifikanz von Aaron Rodgers vergangene Saison in Green Bay einen langen Bericht geschrieben hat. Dementsprechend ins große Thema Handzeichen einlesen, bitte dort machen. Aber die Auskunft von dir hilft sicher. The Game 10.02.94 auf Twitter weiter. Hoffe ich jetzt einfach mal, in jedem Fall bekommt er eines der ganz rar gesäten Football O'Clock T-Shirts zugesandt für seine wunderbare Frage. Du hättest natürlich auch mehrere verdient für deine wunderbare Antwort, aber hast ohnehin schon eines, deswegen lassen wir das mal außen vor. Ich habe die Quarterback schon genannt. Kyler Murray ist auf der POP-List, der Physically Unable to Perform-List. Colt McCoy, First Team Reps, Clayton Tune, der immer wieder schöne Plays gemacht hat. Jeff Driscoll, David Blau. Mit welchem Quarterback hast du die vergangenen Tage am meisten zusammengearbeitet?
Also ich krieg eigentlich alle meine Reps mit den Zweiern. Und da ist eben der Clayton dann eben drin. Also mit dem habe ich auf jeden Fall mit Abstand am meisten Reps. Wenn wir 13 Personal sind, bin ich mit den Einsern. Da kriege ich dann ein paar Reps mit dem Colt. Aber wenn wir 13 Personal sind, dann sind wir meistens Run. Also da ist dann nicht so wichtig, welcher Quarterback drin ist. Ja, also die zwei eigentlich am meisten.
Nur um den Hörerinnen und Hörern mal einen Überblick zu geben, wir werden nämlich heute in einer Woche mit Erscheinungsdatum ein klein wenig später, könnte Montagmittag, Montagnachmittag werden den nächsten oder das nächste Camp Update geben können, sind auch tatsächlich schon ein klein wenig über der vorangeschlagenen Zeit raus. Ich glaube, 25 bis 30 Minuten wollten wir uns nehmen. Da ist es ein klein wenig drüber gegangen. Bitte an der Stelle um Entschuldigung, aber ein kleines Hoppala muss ich mit dir noch diskutieren, nämlich eine Geschichte, die mich immer noch amüsiert, obwohl ich sie jetzt seit mindestens 24 Stunden kenne. Der First-Round-Draft-Pick der Chicago Bears, Darnell Wright. Das ist ein Offensive-Tackle. Der wiegt nördlich der 140 Kilogramm, ist näher an den 150 dran und hat offenbar im Off-Season-Schedule oder im Training-Camp-Schedule ein klein wenig die Blätter oder die iPad-Sheets oder was auch immer durcheinander gebracht und hat fälschlicherweise für den Wide-Receiver-Conditioning-Test trainiert. Und als er dann draufgekommen ist, er muss nur in Anführungszeichen den O-Liner oder Offensive-Lineman-Conditioning-Test machen, hat er den laut General Manager gecrushed, hat auch entsprechend Gewicht und Körperfett verloren. Ich finde das einfach eine sehr coole Story. Gab es das in deiner Karriere mal, dass du dich auf den falschen Test vorbereitet hast oder irgendwie viel, viel mehr trainiert hast, als du das eigentlich per se müssen hättest? Ich meine, wie ordnest du diese Darnell Wright-Geschichte ein?
Ja, habe ich auch selber noch nie gehört von irgendwem, der das unabsichtlich gemacht hat. Ich habe schon öfters von Leuten gehört. Also die letzten 2 Jahre hatten wir auch immer so einen Plan, wo halt O-Line oder Big Guys, Big Skill, also ich und Skill Receiver aufgeteilt war. Und das Einzige, was sich eigentlich ändert, ist, wie weit du laufen musst. Und der Unterschied ist eigentlich schon recht groß. Also die O-Liner bei uns, die sind immer so zwischen 50 und 60 Yards weit gelaufen und die Receiver halt 100. Also der ist quasi das Doppelte dann gelaufen. Aber ja, na, mir ist das noch nicht passiert. Ich habe auch meistens dann die Receiver gemacht, weil bei mir der Unterschied 20 Yards waren. Und dann dachte ich mir, ja, dann mache ich gleich 100. Aber nein, dass jemandem das unabsichtlich oder unbewusst passiert ist, ist mir noch nie aufgefallen. Aber hat anscheinend ganz gut für ihn funktioniert.
Ganz ehrlich, alle nur erdenklichen und verfügbaren Daumen gedrückt, dass das für Danielle Wright irgendwie aufgeht, dass dieses extra Commitment, auch wenn es fälschlicherweise passiert ist, das soll in jedem Fall belohnt werden. Es geht für dich in die zweite Woche im Training Camp der Arizona Cardinals. Für die vielen Beobachterinnen, Beobachter, die Bird Watchers, wenn man so will. Gib uns einen kleinen Ausblick auf das, was die nächsten Tage passiert, bevor wir uns an dieser Stelle wieder hören dürfen.
Ja, also nächste Woche wird eine längere Woche, 6 Tage werden wir haben und wir werden auch das erste Mal die Pads aufsetzen. Da freut sich schon jeder da drauf. Ja, also nächste Woche geht's ran. Das wird eigentlich die letzte volle Woche, bevor wir dann mit den Preseason-Spielen starten. Deshalb da geht's nochmal voll um die Wurst, um sich eben gut zu positionieren für die Preseason-Spiele. Aber ja, ich glaube, wir fühlen uns alle gut. Ich fühle mich gut und ich bin ready für die nächste Woche.
Das hört sich gut an. Wir hören uns heute in einer Woche. Es gibt dann das nächste Training Camp Update für den Moment. Danke fürs Zeitnehmen für Training Camp Update Number One mit Bernhard Zajkowicz hier bei Winter Day Football O'Clock. Immer wieder schön, mit dir über Football plaudern zu dürfen.
Ebenfalls, sehe ich auch so.
Football. He's at the 30. He's at the 20. He's got the first time. 2 seconds on the clock. Football.